Ich glaube, warten ist unpopulär. Wir möchten nicht warten. Wir möchten die Dinge sofort haben, am liebsten gestern. Und doch gibt es eine Situation oder mindestens eine Situation, in der Warten populär ist. Ich wohne ja in Bochum und das ist direkt die Nachbarstadt von Essen. Essen haben wir auch lange gewohnt. Und da gibt es ein Kino, das ist die Lichtburg. Und in dieser Lichtburg finden ab und zu Premieren von Filmen statt. Und dann wird der rote Teppich ausgerollt, dann werden Absperrungen hingestellt. Und irgendwann erwartet man die Stars und Sternchen, die in dem Film mitspielen. Und dann stehen Menschen an der Seite dieser Absperrung und warten darauf, dass diese besonderen Menschen kommen. Und wenn die dann kommen, dann geht das Geklatsche los und das Grölen und das Rufen und man will Autogramme haben. Da ist Warten populär. Wir leben in der Adventszeit. Dieses Jahr scheint das irgendwie ein bisschen kürzer zu sein, weil der vierte Advent auf den Heiligabend fällt. Und wir empfinden, es ist alles etwas schneller. Adventszeit ist eine spannende Zeit, eine Zeit, in der wir uns besinnen. Und besonders bei den Kindern ist Spannung ganz besonders merkbar. Erwartung wird groß geschrieben. Und eigentlich heißt diese Adventszeit Adventus Divi. Das heißt die Ankunft des göttlichen Herrschers. Die Ankunft des göttlichen Herrschers. Der kommt allerdings nicht am Heiligabend. Da scheinen wir etwas anderes zu erwarten. Harmonie in der Familie, ein paar Geschenke vielleicht. Es soll alles schön sein, kein Streit. Wir sollen uns verstehen. Und gleichzeitig gibt es in dieser Zeit eine Verheißung. Eine Verheißung für unser Leben. Das Kommen des göttlichen Herrschers war und ist verheißen. Er wird kommen. Ist das in meinem Bewusstsein, dass er kommt? Und habe ich das ein bisschen, dieses Wissen ins Regal gestellt, in unserem Büro oder ins Wohnzimmer und da steht es gut? Ist das in unserem Leben präsent, dass Jesus wiederkommt? Dass er kommt, richte ich mein Leben danach aus? Und wie will ich das ausrichten? Wie soll das sein? Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten aktiv warten oder aktiv erwarten. Aktiv warten, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie soll das geschehen? Ist Warten nicht etwas Passives? Haben wir das nicht eben in dem kurzen Theaterstück auch gesehen? Es ist so langweilig, hier rumzusitzen und zu warten. Können wir nicht irgendwas tun? Und dabei warten wir ganz viel. Ich warte beim Arzt darauf, dass ich drankomme. Ich warte am Bahnhof auf den Zug, der mal wieder zu spät kommt. Ich warte auf die Baugenehmigung oder dass das Bauen endlich anfängt. Warten scheint eine zutiefst menschliche Angelegenheit zu sein. Scheint zutiefst menschlich zu sein und in unserem Leben total präsent. Ich war vor ein paar Monaten auf einer Fachtagung in Wien. Wien war wichtig. War das erste Mal, dass ich da war. Und ich hatte noch ein wenig Zeit. Natürlich, was macht man dann, wenn man in Wien Zeit hat? Man besucht den Stephansdom. Habe ich gemacht. War schön, war super schön, hat mir gefallen. Und was macht man als zweites? Man geht in ein Kaffeehaus. Und natürlich geht man in eins der angesagten Kaffeehäuser, nicht irgendwie eins am Rande oder so, sondern das, was allgemein bekannt ist. Und das ist Kaffee Sacher. Da wollte ich natürlich auch rein. Und dann kam die große Überraschung. Ich wollte da rein und finde eine Riesenschlange davor. Also bestimmt so 40, 50 Menschen, die darauf warteten, dass sie eingelassen werden, dass ein Platz frei wird und dass der Kellner ihnen den Platz zuweist. Das war mir zu lang, habe ich nicht gemacht, bin in ein anderes gegangen. musste ich auch warten, aber nicht so lange. Wir kennen das bei zahlreichen Gelegenheiten, dass wir warten müssen. Beim Einchecken auf dem Flughafen, bei Aldi oder Lidl an der Kasse oder bei Rewe oder sonst irgendwo. An der Autowaschanlage und vieles andere mehr. Warten nimmt einen viel, viel größeren Raum in unserem Leben ein, als wir das denken. Und als wir das so oberflächlich meinen. Ich warte an der Haltestelle auf den Bus. Ich warte auf unseren Besuch, der im Stau stecken geblieben ist. Wir warten auf, jetzt sage ich mal, das kommt jetzt von meinem Alter, auf einen Brief von der Geliebten. Heute warten wir auf eine WhatsApp oder auf eine SMS. Ach, ich bin alt, ich weiß. So. Die Jungen kennen das besser. Aber wir warten auf etwas. Und in der Adventszeit warten wir am Postschalter, dass wir unser Paket abgeben können oder ein Paket entgegennehmen können. Und manchmal ist es gut, beim Warten ein Buch dabei zu haben, damit wir das tun können. Ich könnte diese Liste beliebig verlängern des Wartens, aber auch steckt noch etwas anderes da drin, nämlich, dass wir etwas erwarten. Wir erwarten zum Beispiel, dass unser Partner oder unsere Partnerin sich so verhält, wie wir es gerne wünschen. Und dass er mir Zeit schenkt oder Zeit mit mir verbringt. Oder wir erwarten von unserer Gemeinde, dass sie bestimmte Angebote macht. Oder dass sich jemand um mich kümmert. Wir erwarten, dass unsere Kinder uns gehorchen oder die Eltern ehren oder dass die Kinder erwarten von den Eltern, dass sie sich angemessen verhalten. Wir erwarten von unserem Arbeitgeber, dass er uns angemessen entlohnt und dass er die Arbeit so verteilt, dass sie auch in der Zeit geleistet werden kann, die wir zur Verfügung haben. Wir erwarten, dass wir respektvoll behandelt werden. Und wir erwarten, dass wir endlich eine ordentliche Regierung bekommen, die handlungsfähig ist. Wir erwarten, dass der Nachbar uns freundlich begegnet und die Eltern Verständnis für uns haben. Und was noch alles. Auch diese Liste ließe sich problemlos verlängern. Lange, lange Listen. Warten ist etwas total Menschliches. Warten gehört zum Menschsein dazu. Und Warten gehört auch zum Glauben. Warten hat auch etwas damit zu tun, mit der Grundlage unseres Glaubens. Eine biblische Geschichte, die viel mit Warten und Erwarten zu tun hat, ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Allerdings geht es um zwei verlorene Söhne und einen liebenden Vater. Und dieser Vater, der wünscht sich, dass sein Sohn irgendwann zurückkommt. Er erwartet das. Und er wartet darauf. Er erwartet darauf, dass sein Sohn zurückkommt. Woher ich das weiß? Jedenfalls sagt die Bibel, dass der Vater ihn sah schon von Weitem. Und ich stelle mir vor, dass der Sohn irgendwo am Horizont aufgetaucht ist, dass das eine Ebene war und ganz weit da hinten taucht er auf als kleiner Punkt und der Vater hat ihn gesehen. Das heißt, der Vater muss etwas getan haben, damit er diesen Zeitpunkt nicht verpasst, wann sein Sohn kommt. Nun, der Vater war reich, vielleicht hat er so etwas wie einen Ausschauplan gehabt. Ein Plan, wer wann guckt, wann der Sohn kommt. Er hat ja Knechte und Arbeiter gehabt und hat eingeteilt, möglicherweise, stelle ich mir vor. Aber er hat auch gewartet. Auch der ältere Sohn hat gewartet und er war erwartet. Er hat von seinem Vater erwartet, dass er ihm irgendwann ein Schaf oder eine Ziege gibt, damit er mit seinen Freunden fröhlich sein kann. Und er hat darauf gewartet, dass der Vater das endlich merkt und ihm das gibt. Und weil das nicht passiert, ist er irgendwann ganz ärgerlich geworden, sauer. Und als nun sein Bruder zurückkommt und der Vater das Fest feiert, da bricht es aus ihm heraus und sagt, jahrelang habe ich für dich gearbeitet. Jahrelang habe ich das gemacht, was du von mir erwartet hast. Und du hast mir nie eine Ziege gegeben. Und jetzt kommt dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Und du gibst dein Fest. Was erwarten wir, wenn es uns schlecht geht? Was erwarte ich, wenn die Ehe in die Krise kommt? Wenn ich die Arbeitsstelle verliere? Wenn die Kinder beginnen, Drogen zu nehmen? Wenn sie in der Schule nicht mitkommen? Wenn die Krankheit chronisch wird? Keine Hoffnung mehr besteht? Unheilbar. Kennst du solche enttäuschten Gefühle? Kennst du Ärger, Bitterkeit? Weil das, was ich erwarte, nicht passiert? Kennst du das auch in Bezug auf Gott, weil dein Gebet nicht erhört? Es gibt so viele Zeugnisse, die beschreiben, wie Gott etwas tut und was er gemacht hat. Und manchmal wünsche ich mir auch so ein Zeugnis. Ich habe gebetet, es ist nichts passiert. Ich bin nicht geheilt worden. Ich habe keine neue Arbeitsstelle bekommen. Aber mein Verhältnis zu Gott ist anders geworden. So wie bei dem Paulus, als er dreimal intensiv gebeten hat, sein Pfahl im Fleisch loszuwerden. Und Gott hat gesagt, nee, geht nicht. Musst du behalten. Ist wichtig für dich. Was erwarte ich von Gott, wenn ich bete? Wie soll er handeln? Was sollte er mir unbedingt geben? Habe ich ein Recht, so zu denken? Erwarte ich, dass Gott mich bewahrt, dass er Heilung schenkt, dass er Freundschaften gibt, mich segnet, mich verändert, einen besonderen Auftrag gibt, eine besondere Gabe? Und was ist, wenn das nicht geschieht, was ich mir da vorstelle? Vor ein paar Wochen hat ein Ehepaar in unserer Gemeinde ein Zeugnis gegeben über ihr Leben. Und da kam ein Paar drin vor, wo sie sagten, vor 3 Jahren war unsere Ehe in der schwersten Krise unseres Lebens. Und dann sagten sie einen Satz, der mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Sie sagten, das war das Beste, was uns passieren konnte. Die schwerste Ehekrise, das Beste, was uns passieren konnte. Da habe ich gedacht, wow. In schweren Zeiten, in schwierigen Dingen, diese Sicht zu haben, das wünsche ich mir auch. Gott nimmt uns oft die Not nicht weg, doch er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Ich möchte uns 2 Personen aus der Bibel vorstellen, die warten mussten, obwohl Gott ihnen etwas verheißen hat. Die erste Person ist Abraham. Abraham wurde irgendwie angesprochen, gesagt, Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deinem Freundeskreis weg, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich weiß nicht, was vorher mit Abraham schon alles passiert ist, wie oft er Gott hat reden hören, wie er Gottesdienst gefeiert hat, wie er gebetet hat, wie er seinen Zehnten gegeben hat oder nicht. Und jedenfalls, das war das Erste, was wir von Abraham lesen. Gott spricht zu ihm, verlass deine Freunde, verlass dein Vaterland, verlass deine Heimat und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham geht los. Er nimmt diese Herausforderung an. Und dann kommt er in das Land Kanaan und er bekommt dort eine Verheißung. Er bekommt die Verheißung, dass er Stammvater eines großen Volkes, eines großen Volkes werden wird. Und Gott sagt, zähl die Sterne am Himmel, so groß, so viel Nachkommen wirst du haben. Und er hatte bisher noch nicht mal einen. Ein andermal sagt er, kannst du die Körner am Sand zählen? Sagt Gott zu Abraham. Und Abraham musste lange warten. Und dann gab es eine Hungersnot. Und Abraham brach auf, um nach Ägypten zu gehen. Er hat Gott gar nicht gefragt, was er tun sollte. Und trotzdem ist Gott bei ihm. Und er hatte Angst, dass die Fürsten in Ägypten ihm etwas wegen seiner schönen Frau antun würden. Und Gott hat ihn bewahrt und hat die Frau bewahrt. Und er geht wieder zurück. Und er musste lange warten. Und irgendwann war Sarah das zu lange mit dem Warten. Und hat Sarah gesagt, komm, also ich kann keine Kinder mehr kriegen, nimm doch meine Magd und vielleicht hat Gott das geplant. Aber Gott hat das ganz anders gesehen. Und nach der Geburt Ismael musste Abraham nochmal 10 Jahre warten. Insgesamt fast 25 Jahre auf die Verheißung. Was hat er in dieser Zeit gemacht? War das leicht? Ich glaube nicht. Und ein zweites Daniel. Daniel hat gebeten für sich und für das Volk. Und er musste 21 Tage auf die Erhörung des Gebetes warten. Und als der Engel dann kam, dann sagte er, ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, aber ich wurde aufgehalten in der unsichtbaren Welt von dem Engelfürst aus Persien. Und nun hat der Erzengel Michael mich in dem Kampf abgelöst und jetzt konnte ich zu dir kommen. Warten ist eine zutiefst menschliche Aktivität, ein zutiefst menschliches Ding, ein zutiefst etwas, was auch zutiefst zu unserem Glauben gehört. Warten ist zum Glauben und zum Menschsein wie der Schlüssel, der in ein Schloss passt, wie der Schnee, der zum Winter gehört. Warten ist aus meiner Sicht ein Instrument Gottes, was unseren Glauben stärkt, was uns bewahrt und was uns stark macht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, warten ist ganz gut und schön, aber was tun wir denn da? Und viele würden mir antworten, na nichts, wir warten doch. Darum ging es ja auch eben in dem Theaterstück. Die Bibel scheint das anders zu sehen. Und mir ist noch ein Theaterstück von Samuel Beckett in den Sinn gekommen. Vielleicht kennen das einige, Warten auf Godot. Da sind zwei Männer, die warten. Die sagen, ja, worauf warten wir eigentlich? Ja, auf Godot. Ja, kommt der eigentlich? Und dann machen sie alle möglichen Dinge. Sie beschäftigen sich mit einem Nachbarn, sie beschäftigen sich mit den Menschen, die vorbeikommen. Und darum, also sie tun die ganze Zeit etwas. Und jeden Tag neu treffen sie sich morgens, um auf Godot zu warten. Dann komme ich zu einer meiner Thesen. Warten ist erfüllte Zeit. Warten ist eine Zeit, wo wir etwas tun. Und was tun wir, während wir warten? Und auch hier möchte ich euch mit zwei Personen bekannt machen. Zwei Personen, die aktiv gewartet haben. Ich möchte euch zeigen, wie sie das gemacht haben. Allerdings ist ihre Aktivität nicht so sichtbar. Sie war im Verborgenen. Die erste Person haben wir im Bibelwort kennengelernt. Das war der Simeon. Was hat er getan? Wie hat er gelebt? Wie hat er gewartet? Und immerhin hatte er ja eine Verheißung, dass er den Retter sehen würde. Das Erste, was mir aufgefallen ist, er hielt sich an Gottes Gebote und vertraute ihm. Wie hat er das gemacht? Wie könnte das ausgesehen haben? Ich denke, und das ist meine Fantasie jetzt, Ehrlichkeit gegenüber der Obrigkeit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit gegenüber dem Nachbarn. Wahrscheinlich ging er regelmäßig seiner Arbeit nach. verdiente den Lebensunterhalt für seine Familie. Es wird von Familie und Kindern nicht geredet, aber ich denke, er liebte seine Frau und seine Kinder, wenn er sie dann hatte. Er beteiligte sich am Gottesdienst im Tempel. Jedenfalls scheint der Tempel ein sehr vertrauter Ort bei ihm gewesen zu sein. Dort ging er hin. Simeon war ein Mann wie du und ich. Der fällt sonst weiter in der Bibel nicht auf. Er kommt sonst nicht vor. Er tritt nicht weiter in Erscheinung. Vielleicht wurde er auch nicht sehr geachtet. Vielleicht beachtete man ihn auch nicht. Aber er hielt die Gebote, er war treu, er war verbindlich. Und er war da. Er arbeitete mit. Wahrscheinlich. Ich glaube, er war jemand, den man einen guten Juden, einen guten Israeliten nennen konnte. Doch eines zeichnete ihn besonders aus. Das sagt uns die Bibel. Es ist nichts Sichtbares, sondern es war etwas, was in seinem Herzen, in seiner Seele war. Er wartete auf den Retter. Er wartete auf den Retter, auf den Messias der Menschen. Das war eine Herzenshaltung, eine erwartende Haltung, etwas, was für ihn, da konzentrierte er sich drauf, der wird kommen. Also er hielt Gottes Gebote, lebte in ihnen, vertraute ihnen und wartete. Aktiv. Er legte nicht die Hände in den Schoß. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, er ließ sich vom Heiligen Geist leiten. Und das immerhin in einer Zeit, wo der Heilige Geist noch nicht auf alle Gläubigen gefallen war. Das kam ja erst später. Durch den Heiligen Geist hat Gott ihn wissen lassen, der Messias kommt. Der kommt jetzt. Er ist nah. Er ist bald da. Wir wissen nicht, wie das geschehen ist. Wir wissen nicht, wie diese Begegnung war. Doch dass Simeon getrieben wurde, in den Tempel zu gehen, zeigt, dass Simeon Übung hatte darin, wie er den Heiligen Geist hört. Das zeigt aber auch, dass Simeon neben seiner täglichen Arbeit, neben seinem ganz normalen Leben, einen ganz engen und heißen Draht zu Gott hatte. Er pflegte Gebet, unabhängig von dem, was gerade da war, unabhängig vom Gottesdienst. Er pflegte die Beziehung zu seinem Herrn, zu so Gott. Und er war es gewöhnt, zu folgen, wenn der Heilige Geist spricht. Simeon war ein Mann, der dem Geist folgen konnte. Er konnte ihn hören. Er konnte erkennen, wenn er gerade redete. Das hat er wahrscheinlich jahrelang immer wieder geübt. Und jetzt war er fit. Jetzt war er fit, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Egal in welcher Sprache er sich bediente, ob es ein Gefühl war oder ein direktes Reden oder eine Emotion oder eine Stimme oder ein Text, den er gerade las. Dieser Geist drängte Simeon nun in den Tempel zu gehen. Das könnte durchaus schon mal öfter geschehen sein und dass er da irgendjemandem etwas geholfen hat. Kennst du solch ein leises Drängen des Geistes? Entschuldige dich bei dem und dem. Bitte um Vergebung. Verbringe etwas Zeit mit. Sag, dass du gerne mit jemand zusammen bist, dass du jemand liebst, dass er dir wichtig ist. Kennst du dieses Drängen? Simeon war folgsam, gehorsam und er hatte ein offenes Herzensohr und er konnte die Stimme des Heiligen Geistes von seiner eigenen Stimme unterscheiden. Simeon hatte das in seinem Leben geübt und dann ging er einfach den Schritt, den Gott ihm sagte. Bei Ananias war das übrigens genauso. Den schickte Gott zu Saulus. Und er konnte nur deswegen so klar denken und das hören, weil er darin geübt war. Wartende üben sich im Hören auf Gottes Stimme. Wartende sind aktiv da drin, sich Gottes Stimme anzuhören und zu lernen, zu unterscheiden, was ist Gottes Stimme und was ist meine. Und als Simeon nun in den Tempel kommt, da kommt dann der eigentliche Hammer dieser Geschichte. Und das müssen wir uns vorstellen. Da spricht Simeon eine Prophetie über ein Baby aus. Ein hilfloses, kleines Baby. Und er sagt, von dir kommt Rettung. Alle Völker sollen das sehen. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Jede einzelne dieser Aussage ist, also es ist nicht nur, für uns ist es Musik heute, aber für die Juden damals war das ein Hammer schlechthin. So als ob er eine Blasphemie sagt. Rettung von einem schwachen Baby. Rettung für alle Völker, nicht nur für Israel. Israel wartete auf den Retter für Israel, nicht für alle Völker. Und das Baby sollte ein Licht für die Heiden sein. Hoppla, was geht denn jetzt hier ab? Schaut, Simeon war ein Wartender, ein Erwartender, einer, der auf den Messias wartete. Und er vertraute Gott. Und das Vertrauen heißt Glauben. Und er hielt die Gebote. Und er übte sich im Reden Gottes und er folgte. Für mich ist Simeon eine großartige, demütige Persönlichkeit. Was für ein Mann. Was für ein aktiv wartender Mann. Er übte seinen Glauben und er übte ihn aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die zweite Person ist die, die in unseren Bibeln direkt danach erwähnt wird. Das ist die Hanna. Eine außergewöhnliche, hingegebene Frau. 7 Jahre war sie verheiratet. Und dann starb ihr Mann. Wir wissen nicht, was für einen Tod er erlitten hat. War es ein natürlicher Tod? Ist er vielleicht in einem Krieg gefallen? Gab es vielleicht eine Auseinandersetzung und er ist umgebracht worden? Oder gab es einen Unfall? Hatte sie Kinder? Diese und viel mehr Fragen werden nicht beantwortet. Aber die beantwortet wird, ist, sie war 84 Jahre alt, als sie an diesem Tag in den Tempel kam. Und es wird berichtet, die 84 Jahre, ja, was heißt das eigentlich? Wie lange war sie Witwe? 50 Jahre? 55 Jahre? Vielleicht sogar 60? Wir wissen es nicht, aber sehr lange. Und dann wird ein ganz wichtiges Detail von ihr berichtet. Sie diente Gott Tag und Nacht. Und bevor wir jetzt überlegen, wie dieses Dienen ausgesehen hat, wie viel Seelsorge sie gemacht hat, welche Gemeindegruppe sie leitete und was sie sonst noch alles irgendwie tat, wird berichtet, wie sie diente. Mit Beten und Fasten. Wie können wir uns das vorstellen? Wir sprechen ja heute über das Warten. Offensichtlich hat Warten nichts damit zu tun, die Hände in den Schoß zu legen. Das hat Hanna nicht gemacht. Und trotzdem hat sie auch gewartet. Wir legen beim Warten nicht die Hände in den Schoß und warten, dass etwas Spannendes geschieht. Es wird nichts Spannendes geschehen. Es ist langweilig. Warten ist aktiv. Zielgerichtet. Etwas, was den Menschen ausmacht, was ihn antreibt, was ihn beschreibt. Ein dauernder Gottesdienst im Gebet und Fasten. Hanna diente Gott mit Beten und Fasten. Wir sind in unserer Erwartung oft ein wenig wie der ältere Sohn in dem Gleichnis von den 2 verlorenen Söhnen. Wir erwarten, dass Gott uns beschenkt, wenn wir ordentlich arbeiten, wenn wir uns für ihn verausgaben. Das tut er aber nicht. Wisst ihr, warten hat ja auch noch eine andere Bedeutung. Warten hat auch so etwas die Bedeutung von nachsehen und gucken, ob etwas in Ordnung ist und dafür sorgen, dass etwas in Ordnung ist. Die Heizungsanlage muss zum Beispiel gewartet werden oder auch die Mikrofone oder das Auto wird gewartet. Wir nennen das dann Inspektionen. Und wenn wir den Wert des Autos erhalten wollen, sollten wir das auch tun. Ab und zu mal warten, in die Inspektion gehen. Und vielleicht ist es gut, dass wir auch mit unserer Seele ab und zu in die Inspektion gehen, dass wir sie warten. Und das geschieht durch Beten und Fasten. Ich glaube, zu Gebet brauche ich nicht viel zu sagen, aber wie sieht das Fasten aus? Ich habe ein Buch mitgebracht. Der Uli hat schon zwei schöne vorgestellt. Ich stelle es nur ganz kurz vor. Der Lohn des Fastens, die Kraft und die Liebe Gottes erfahren. Mike Bickel. Kann ich sehr empfehlen, reinzuschauen, wie Fasten aussieht. Fasten gehört zum christlichen Leben dazu. Und es bedeutet immer ein Verzicht auf die Befriedigung eines Bedürfnisses, um Gott zu suchen, Raum zu haben, etwas anderes zu erleben. Beim Fasten konzentrieren wir uns auf Gott, auf sein Reden, auf sein Nahesein. Und dabei geschieht etwas. Wir kommen in Beziehung zu ihm. Wir lassen etwas los, was uns in der Welt bindet, womit ich sonst meine Seele und meinen Geist fülle. Und was passiert, wenn ich Raum habe, wenn ich mir Raum gebe, dann kann Gott mir etwas mehr schenken. Und ich lasse Gott Raum für eine Begegnung mit ihm. Warten, Gott erwarten, ist etwas Aktives. Etwas, was mein Leben füllt, was es ausmacht. Lasst uns wie Simeon ein Gott hingegebenes Leben zu führen, voller Gottvertrauen und üben, uns auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Lasst uns auf das Wiederkommen Jesu warten, indem wir das tun, was Gott uns vor die Füße legt. Indem wir das tun, was Gott uns durch die leise Stimme seines Geistes eingibt. Aktiv. Und in dem Bewusstsein der Wiederkunft Jesu einfach unser Leben leben. Lass uns das tun. Lass uns tun wie Hannah, auf Gott ausgerichtet zu sein und ein Leben, ein Gottesdienst leben in Gebet und Fasten. Und ich wünsche uns das. Vielen Dank fürs Zuhören.